relative Wahrheit. Ich will was und dann geschieht das. Warum ist das nicht befriedigend unterm Strich? Weil die Wohnung wird wieder staubig. Das Bild gefällt einem irgendwann nicht und die Leute, die da mit einem am Tisch sitzen, mögen wir irgendwann nicht. Also deshalb berühren wir unsere Wohnzimmer immer um, aber kommen nie an ein Ende. Deshalb heißt es zunächst, denk dir was Schönes aus und mach's. Aber merke dann, dass du nicht ans Ziel kommst. Und dann kommt der Buddha mit seiner zweiten Wahrheit und sagt, mach doch die Tür auf und geh raus. Aus deiner Wohnung draußen, dort ist die Freiheit. Und so ist es hier auch. Erst schlechte Wünsche lassen, gute Wünsche haben und dann auch die guten Wünsche lassen, weil ohne Wünsche allemal noch besser ist. Aber dazu haben wir noch Zeit. Erst die schlechten Wünsche lassen, dann die guten am Ende. Das ist alles.
Das ist eine Sicht.
So ging das vor 15 Jahren schon, ne?
Also, wichtig ist, finde ich, dass man rausfindet, was man eigentlich will. Weil unser Leben ist die Manifestation unserer Wünsche, sagen die Buddhisten. Und es gibt in der tibetischen Tradition eine Praxis, die heißt, wünsch dir was. Aber nicht gedacht à la Bestellung beim Universum, dass das alles in Erfüllung geht, sondern dass man merkt, was man eigentlich will. Und ich habe diese Praxis aufgenommen und habe sie europäisch umgewandelt, weil wir ja die Tradition mit den drei Wünschen haben. Also sage ich, wenn ihr meditiert, sage ich zu den Leuten, die zu meinen Kursen kommen, dann überlegt euch am Ende der Übung immer eure drei wichtigsten Wünsche. Und ich sage immer, das darf was Weltliches sein, eine schöne Wohnung mit Südbalkon oder mit Garten, eine neue Beziehung, eine bessere Beziehung, eine andere Beziehung, eine neue Arbeit. Ihr dürft euch wünschen, was ihr wollt, aber registriert, was ihr euch wünscht. Und nach einer Weile ist mir auch so gegangen, ich wünsche mir was. Einmal merke ich diese Fokussierung, die Wirkung der Fokussierung. Wenn ich mir was wirklich wünsche, gebe ich auch Energie dahinter. Und das meiste von dem, was wir wollen, existiert ja schon irgendwo in der Welt. Das meiste muss nicht erst neu entstehen. Die Wohnungen existieren meistens schon und die Leute sind meistens schon geboren, die wir kennenlernen wollen und so. Also manchmal wirkt diese Fokussierung, dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Aber der für mich wichtigere Aspekt ist, dass man merkt, was man sich alles zusammen wünscht. Und dass vieles davon völlig irrelevant ist. Und dann füge ich noch einen Satz an, mögen die Wünsche in Erfüllung gehen, wenn es das Beste für mich und alle Beteiligten ist. Das ist eine Versicherung gegen blöde Wünsche. Ja, lassen wir mal so. Lass ich mal so stehen.
Zunächst Doppelpunkt Danke. Der Dalai Lama hat erklärt, dass wir als Körper und Individuen ein Ich haben. Darüber hinaus gibt es kein getrenntes Selbst. Heißt das, wir sind auf der Bewusstseinsebene alle eins? Und wie funktioniert dann Inkarnation auf der Grundlage von Karma-Gesetzen? Ist Bewusstsein das Äquivalent zur Vorstellung von Seele? Das war die Eröffnung eines Wochenendseminars, mindestens.
Was wir beide jetzt nicht halten wollen.
Was wir beide nicht halten können, ja. Aber jedenfalls ein kurzes Stichwort, es geht ja um Ich und Selbst. Dass wir die Erfahrung machen, da ist ein Ich, ihr sitzt hier, das ist die Welt. Dass diese Erfahrung da ist, würde der Buddha nie bestreiten. Also auf der Erlebensebene kommt das auf, das Erleben, ich bin. Nur dann macht unser Geist einen Fehler, der klebt das Etikett Ich drauf und sagt, das war schon immer so und es bleibt schon immer so. Die ewige Seele sozusagen, die unveränderliche. Und da gibt es die Korrektur. Ja, wir sind sozusagen Wesen, die sich als Ich empfinden, aber an diesem Ich ist nichts, was auf Dauer bleibt. Sondern dieses Ich ist nicht mehr nur so lange ein Ich, als ich danach greife. wer sich mit seinem Körper identifiziert, nach seinem Körper greift, der sagt zu diesen 70 Kilo ich. Wer studiert hat, Doktor ist, der sagt zu seinem Intellekt ich und meint, das sei so. Aber in Wirklichkeit sind es immer nur Zuschreibungen, Definitionen. Ergreifen von dem, was ich dann für ein Ich halte. Und wo ich entsteht, entsteht Sorge um ein Ich. Das muss doch bewahrt bleiben. Dem darf doch nichts passieren. Das ist doch wichtig. Und dadurch der ganze Rattenschwanz, den wir Leben nennen. Ich habe das vorhin Dukkha genannt. Und deshalb gibt der Buddha sozusagen diesen Impuls. Ich ja, aber bitte setzt das nicht auf einen Thron, sondern geht sanft damit um und merkt, dass es eher eine Täuschung ist als eine Realität, eine bleibende Realität. Und letzter Satz dazu, um auf den zweiten Teil einzugehen. Es gibt auch Erfahrungen in der Meditation, wo man diese enge, ich-orientierte Wahrnehmung nicht mehr hat, sondern ein Einheitsempfinden, ein Gefühl, ein Empfinden der Einheit aller Wesen. Das heißt da in den Texten, man meditiert oder erfährt, in allem sich selbst wiedererkennend. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, der weiß aus eigenem Erleben, wie relativ und subjektiv der Eindruck ist, ich bin. Abgesehen davon, dass mit dem Ich bin alle Probleme anfangen.
Da möchte ich gerne einen Nachsatz noch machen. Also ich bin ja auch eine Meditationslehrerin. Das heißt, ich muss diese Theorien in Kursen so umsetzen, dass die Leute was mit anfangen können. Und da bin ich auch ganz praktisch. Ich sage, man muss ein Ich-Gefühl haben. Man muss das Gefühl haben, ich kann etwas zu Wege bringen. Self-Efficacy heißt es dann in der Psychologie. Also die Fähigkeit, ich krieg was gebacken. Ich kann was tun. Also die Fähigkeit, ich bin eine Täterin. Ich kann was tun. Das braucht man. Und man braucht eine gewisse Ich-Stabilität, ein Gefühl von Identifikation mit diesem Körper. Wenn man die nicht hat, ist man krank. Man braucht eine Identifikation mit seinen Gefühlen, sonst merke ich nicht, dass mir kalt ist, weil ich das gar nicht zuordnen kann. Ja, Kälte steigt auf und ich kriege eine Erkältung, und weil ich mich nicht identifizieren kann. Oder Hunger steigt auf, aber ich merke nicht, dass ich was essen muss. Also wir brauchen die Fähigkeit, uns zu identifizieren mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit den Gedankeninhalten, mit den Mustern, mit den Fähigkeiten, mit der Biografie, mit dem etwas tun können. Das brauchen wir, die Fähigkeit. Aber wir dürfen uns nicht für ausschließlich das halten. Und da hilft dann diese Alleinheitserfahrung, jetzt mal verkürzt gesagt, in der Meditation. Man merkt, ich bin nicht nur meine fünf Sinne und der Körper und die Gefühle und die Gedanken. Und dann fängt diese unheimlich interessante Gratwanderung an, dass man fähig ist, Verantwortung zu übernehmen, sich um diesen Körper zu kümmern, fähig ist zur Begegnung, da braucht man nämlich auch ein Ich, sonst kann man gar nicht in einen Dialog treten mit anderen Menschen, sonst ist man nicht beziehungsfähig, wenn man nicht Ich und Du unterscheiden kann. Aber man weiß, das ist nicht die einzige Realität, sondern es gibt diese ganz tiefe Verbundenheit mit allem, was ist. Das kann man jetzt noch philosophisch und methodisch genauer erläutern, aber so als Orientierung möchte ich das einfach noch dazu geben.
Die nächste Frage lautet: Wie finde ich einen gesunden Egoismus, um weder selbst zu kurz zu kommen, aber auch andere nicht zu verletzen?
Da kann ich was ergänzen. Die Frage passt dazu. Wie gehe ich damit um, wenn ich meine Erwartungen richtig finde, aber den Druck nicht erhöhen kann? Sprich, wie gehe ich mit Ohnmacht um? Also das ist
korreliert.
Ja, das korreliert.
Dann fange ich mit dem ersten Teil mal an. Menschliche Wesen oder Wesen überhaupt haben einen Grunddrall, eine Grundbewegung hin zu angenehmen Erfahrungen und weg von unangenehmen Erfahrungen. Ich sage immer, jeder Wurm hat diese Grundtendenz. Die Frage ist nur, wie kann man denn das Angenehme im Leben vermehren und das Unangenehme mindern? Das ist die Grundfrage, die sich alle stellen. Und da gibt der Buddha eine geniale Antwort. Das habe ich vorhin mit dem Stichwort Ethik bezeichnet. Mhm. Auf Deutsch, was du erleben willst, ja, so verhalte dich anderen gegenüber. Oder christlich formuliert, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das heißt, die beste Form, egoistisch zu sein, das heißt, zum eigenen Ziel zu kommen, zu bekommen, was man braucht und möchte, es anderen auch zu geben. Mhm. Weil, das war Stichwort Karma, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Wenn du aus der Welt angenehme Melodien hören willst, dann sing nicht schrill. Dann gewöhn dir eine angenehme Stimme an und sag nette Dinge, dann hörst du auch nette Dinge. So, und da passt beides zusammen. Der Hintergrund ist, man kann nicht alleine für sich glücklich werden. Das funktioniert nicht. Man kann nicht auf Kosten anderer zufrieden und glücklich werden, sondern nur miteinander. Leben ist geben und nehmen. Je mehr ich gebe, umso mehr bekomme ich zurück. Das ist das Geheimnis. Und das Geheimnis ist so banal, dass es seit Jahrtausenden bekannt ist. Man glaubt es nur nicht. Ja? Man denkt immer, wenn ich es doch habe, dann ist es gut. Und das ist falsch.
Jetzt die Ergänzung. Wie gehe ich mit Ohnmacht um? Also zum einen, Ohnmachtserfahrungen gehören zum Leben dazu. Solange ich irgendetwas ausprobiere, kann es passieren, dass es nicht klappt. Solange ich irgendwelche Erwartungen an Menschen habe, kann es sein, dass ich enttäuscht werde. Es ist einfach, das gehört zum Leben dazu. Und was wir brauchen, ist ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz. Aber das ist nur möglich zu entwickeln, wenn man auch die Erfahrung gemacht hat, dass man was hinkriegt. Und von daher ist meine Kurzfassung, man muss erwachsen sein, um erwachen zu können. Und erwachsen sein heißt für mich, in der Lage sein, etwas hinzukriegen, etwas planen zu können und es, dass es in Erfüllung geht. Also man muss diese Fähigkeit haben, ich kann etwas bewirken, sonst kann man die Erfahrung, dass das Ich nicht so stabil ist, wie wir denken, dass es es ist, gar nicht aushalten. Und ich würde halt mit kleinen Sachen anfangen, also wie hieß es bei den Beatles? War das die Beatles? If you can't be with the one you love, love the one you're with, not? Nicht die Beatles?
Crosby, Stills, Nash and Young,
was auch immer. Mhm. Also, wenn es mit der Person nicht klappt, dann probiert man es mit einer anderen Person. Wenn ich das nicht hinkriege, dann probiere ich was anderes. Und da ist das Prinzip der kleinen Schritte oder der kleinen Brötchen, die ich backen kann, sehr günstig. Also, da ausprobieren, wo ich was hinkriege und da eine gewisse Stärke entwickeln, dann kann ich mit Frustrationen in anderen Bereichen besser umgehen.
Wir haben es jetzt mit der Meditation zu tun. Und da heißt es, was bedeutet es, während der Meditation den Körper nicht mehr zu spüren? Das hat ein bisschen mit Psychologie zu tun. Und ich will mal mit einem Satz aus der buddhistischen Psychologie beginnen, die sagt, durch Aufmerksamkeit entstehen alle Dinge. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen kryptisch, weil wir denken, ja, was da ist, das sieht man doch. Wir sehen die Dinge doch, weil sie da sind. Mhm. Und da sind die buddhistischen Belehrungen etwas anders. Sie sagen, da wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da entstehen die Dinge. Wäre unsere Aufmerksamkeit jetzt nicht hier, sondern irgendwo draußen, zu Hause oder beim Hund, dann würden wir bestimmt beim Dackel zu Hause.
Ach so. Ja?
Oder beim Goldfisch, der jetzt lange auf uns wartet, weil wir nicht nach Hause kommen. Da entstehen die Dinge, wo unsere Aufmerksamkeit sich hinrichtet. Und das gilt natürlich auch für die Meditation. Vorhin haben wir kurz die Atemmeditation betrachtet und geübt. Und da war ja Sinn, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. So, wenn das gelingt und nur der Atem im Fokus ist, ist kein Platz mehr für sonst was. Es ist kein Platz mehr für Gefühle, für Gedanken, weil wir nur beim Atem sind. Und wenn wir beispielsweise in der Meditation unsere Gefühle betrachten, das heißt, unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit voll auf die Gefühle sozusagen richten, kann in dem Moment der Körper nicht gespürt werden. Wir leben noch, keine Angst, wir leben weiter, aber wo die Aufmerksamkeit nicht ist, kann Körper nicht gespürt werden. Und wenn wir uns andere Meditationsobjekte suchen, sind wir darauf fokussiert.
Mhm. Kann ich so stehen lassen?
Kannst du stehen lassen?
Ja.
3+.
Hier sind 2 Fragen, die zusammenhängen. Welche Rolle spielt der Lehrer oder die Lehrerin in meiner Entwicklung? Und wie finde ich den Passenden oder die Passende? Die Frage, die damit zusammenhängt, inwieweit können oder sollen wir uns die buddhistische Praxis selbstständig, das heißt ohne Lehrer, aneignen? Also welche Rolle spielt der Lehrer oder die Lehrerin?
Ich fange mal ganz woanders an. Der Buddha hatte einen großen Schüler, Ananda, der einmal gesagt hat, du, ich habe entdeckt, spirituelle Freundschaft ist die Hälfte des spirituellen Weges. Und da sagte der Buddha, sage das nicht, spirituelle Freundschaft ist der ganze Weg. Und damit wird schon deutlich, dass der andere, die andere bei unserem Weg eine Rolle spielt. Und Lehrer kann im Prinzip jeder, jede sein. Denn wir begegnen niemandem, der oder die nicht etwas repräsentiert, wo wir etwas lernen können. Von daher haben wir hier in der Halle jetzt 1500 Lehrerinnen und Lehrer, wenn man nur wüsste, dass man was voneinander lernen kann. Mhm. Natürlich gibt es Lehrer, die ein Kapitel schon mehr gelesen haben oder praktiziert haben, und einer davon war der Buddha. Der hatte ziemlich viel Praxis und Einsicht und war damit der beste Lehrer. Nicht nur der beste Arzt, sondern der beste Lehrer. Und wir haben ihn, denke ich, heute noch präsent, weil eine Vielzahl seiner Belehrungen, seiner Lehren, seiner Reden auch noch überliefert sind. Wir haben sie sozusagen zur Verfügung. Und in dem Sangha, in der Gemeinschaft, die seit 2500 Jahren existiert, trägt sich sozusagen diese Lehre und dieser Lehrer fort bis in die heutige Zeit. Jetzt kommt ein kleines Aber. Als der Buddha nämlich starb, als der große Lehrer starb, da haben die Mönche und Nonnen und die Anhänger gefragt, ja, wer wird denn jetzt dein Nachfolger? Wer soll uns denn künftig belehren? Und da hat er folgenden merkwürdigen Satz gesagt. Er hat gesagt, seid euch selbst eine Leuchte. Ja? Seid euch sozusagen selbst Lehrer, weil über den menschlichen Lehrer hinaus gibt es noch einen höheren Lehrer. Und das ist die Daseinswirklichkeit. Das ist das Leben selbst. Wenn man da hinguckt, wenn man da genau hinschaut, dann hat man die Lehren, die man braucht. Und wenn man noch über Menschen vermittelte Lehren hat, von Buddha vermittelte Lehren hat, kann eigentlich kaum was passieren. Wenn man sie nicht vergisst.
Das finde ich wunderbar. Ich möchte noch ein paar Hinweise geben, die der Dalai Lama auf den Konferenzen für buddhistische Lehrer und Lehrerinnen uns immer ans Herz gelegt hat, die er auch in öffentlichen Vorträgen immer wieder betont. Er sagt, geht es langsam an. Wenn ihr bei jemandem Unterweisungen hört, hört euch das an wie ein Vortrag an der Volkshochschule oder an der Universität. Hört einfach zu, macht es Sinn, ist es vernünftig, hat es was mit meinem Leben zu tun. Und das kann man eine ganze Weile so machen. Und wenn man was vernünftig findet, ach, das probiere ich mal aus. Das kann jahrelang so gehen. Und viele Leute brauchen in dem Sinne eigentlich nur jemanden, der ab und zu einen guten Vortrag hält. Und dann sind da vielleicht ein paar Übungen dabei und dann probiert man die aus und das reicht. Jetzt gibt es Leute, die wollen intensiver üben. Und dann gehen die mal zu so einer Person hin und sagen, ich habe jetzt 10 Vorträge gehört und 3 Bücher gelesen, aber ich will jetzt richtig anfangen zu üben. Und dann kann man zum Beispiel miteinander die Praxis besprechen. Und dann entsteht möglicherweise eine etwas engere Beziehung, und Trungpa Rinpoche hat es in seiner unnachahmlichen Fähigkeit, Sachen auf den Punkt zu bringen, auf 2 Begriffe gebracht. Ein Lehrer, ein buddhistischer Lehrer oder eine buddhistische Lehrerin haben zwei Funktionen. Dich ermutigen, wenn du sagst, oh, ich kann nicht. Und dich ernüchtern, wenn du abhebst. Wenn du in irgendwelchen Dimensionen abschwebst. Und das finde ich erstmal eine ziemlich hilfreiche Geschichte. Dann hat Lama Yeshe zu uns noch gesagt, solange du noch keinen Lehrer oder keine Lehrerin gefunden hast, suche weiter. Und wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du kommunizieren kannst, eine Person, mit der du über deine Praxis auch sprechen kannst und du hast das Gefühl, du wirst verstanden mit dem, was du sagst, dann bleib mal eine Weile dabei. Unter die buddhistische Faustregel, die ich mehrfach gehört habe, ist 5 Jahre. Sagt man im Theravada, sagt man im Zen, sagt man bei den Tibetern. Einfach mal gucken, wie das läuft. Und der Rest ist persönlich. Würde ich mal so sagen. Dann war eine vielleicht abschließende Frage. Wie entsteht Verbundenheit und Mitgefühl? Also ich habe vorher schon was dazu gesagt. Mir hilft das Nachdenken, richtig Nachdenken mit dem Verstand über mein Angewiesensein auf andere Menschen im Hinblick auf das, was ich in meinem Leben genießen kann. Vom Essen angefangen, über die Bücher, über die Kleidung, über das Haus. Ich bin ziemlich froh, dass es Straßen gibt, dass es Eisenbahnen gibt, dass ich mich durch die Gegend bewegen kann, Fahrräder und so weiter. Häuser, Heizung, Zentralheizung finde ich eine ziemlich angenehme Geschichte. Also darüber nachdenken, wie wir angewiesen sind auf andere Menschen, das macht schon ein bisschen ein anderes Verhältnis. Mitgefühl entsteht, wenn wir über das Leiden nachdenken, was andere Leute haben. Und das kann auch eine große Hilfe sein, wenn man Leute nervig findet, schwierig findet, mit denen nicht gut kann. Dann kann man erstmal, wenn man nicht reflektiert, einfach sagen, ich finde die blöd. Aber wenn man mit einer Verbindung haben oder eine Verbindung empfinden möchte, dann kann man darüber nachdenken, was für ein Leiden in dem Verhalten drinsteckt. Und das ist eine leichtere Art, eine Verbundenheit mit anderen zu spüren, als sie nett zu finden. Also wenn man das Leiden in einer anderen Person entdeckt, ist es leichter, sich verbunden zu fühlen, als sie einfach nur nett zu finden. Das ist das erste Mal, was mir dazu einfällt. Es gibt natürlich noch viele Gedanken, aber erstmal dieses Angewiesensein aufeinander und die Einfühlung in das Leiden. Auch gut.
Wenn es lebenswichtig ist.
Ja. Ja.
Möchtest du noch was zu?
Ja, jetzt sage ich vielleicht 2 Sätze zu Mitgefühl. Das erste ist, man kann es lernen. Ja?
Ja.
Also man muss nicht warten, bis es wie Manna vom Himmel fällt. So wie alles bedingt ist, so wie alle Eigenschaften, die wir haben, erlernte Eigenschaften sind, so ist auch Mitempfinden eine erlernte Eigenschaft. Und sie entsteht auch, es gibt viele Techniken, viele Möglichkeiten, jetzt sie zu erlernen, aber sie entsteht auch dadurch, dass ich erkenne, dass der andere mir nur einen Spiegel vorhält. Auf Deutsch, der andere, das bin ich sozusagen noch einmal. Wenn ich mich als getrennt empfinde, ich hier und hier dort, dann kann kein Mitgefühl entstehen, weil ich mir immer wichtiger bin. Ja? Immer hier soll es angenehm, hier soll es gut sein, hier soll das schöne Gefühl sein. Aber wenn ich erkenne, dass der andere, die andere nur mein eigener Spiegel ist und es nur zusammen funktionieren kann, dann wird Mitgefühl entstehen. Auch deshalb, weil ich meine Achtsamkeit auf den anderen richte und erstmal entdecke, ach, da gibt es ja auch noch mehr. Ich bin ja nicht der Einzige in der Welt. Das ist ein großer Fortschritt schon. Wie passen Engel und Buddhismus zusammen?
Engel?
Engel. Engel. Ida. Sehen wir doch hier. Sie kann nicht fliegen, aber ein Engel ist es schon. Ja, wie passen Engel zusammen mit Buddhismus? Wir haben so ein bisschen aus dem Christlichen gelernt, die Menschen sind die Krone der Schöpfung. Ich habe das früh bezweifelt, weil wenn das schon die Krone ist, ja, also da wäre ich ein bisschen enttäuscht, mir wäre das zu wenig. Und glücklicherweise hat der Buddha diese Antwort gegeben. Menschsein ist so ein guter Durchschnitt, sage ich mal. Aber es gibt viele Existenzformen, die untermenschlich sind. Tiere kennen wir. Ich nenne nur das Beispiel, weil wir das kennen. Aber genauso, bitteschön, sagt der Erwachte, gibt es viele Lebensformen, Erlebensformen, die übermenschliche Qualität haben. Mhm. Engel ist der deutsche Ausdruck dafür. Nicht? In den asiatischen Sprachen wird man sagen Devas. Mhm. Das sind Gottheiten, wird manchmal gesagt. Das sind Wesen, die von ihrer moralischen Qualität ein paar Stufen über uns stehen, von ihrer Herzensreinheit ein paar Stufen über uns stehen und dadurch auch eine andere Ausstrahlung nach außen haben. Sie sind helle Wesen, sie sind Lichtwesen, aber auch sind es Wesen wie Menschen, die im Erleben erscheinen, die bedingte Erscheinungen sind und nicht in einem absoluten Sinne existent, so wie wir als Menschen auch nicht in einem absoluten Sinne existent sind, sondern unter bestimmten Bedingungen diese Form von Erleben auftaucht, taucht unter anderen Bedingungen das Erleben von engelhaften Wesen auf. Und ich denke, es gibt viele Engel in Menschengestalt, wo man ein bisschen ahnen kann, ja. Was das konkret bedeutet, wenn man mal keinen groben Körper mehr hat.
Ja. Mark Packhoff.
Das war's.
Das war's für heute.
Jetzt umarmen wir uns nochmal.
Genau.
Schön was, ne?
Schön was. Ja. Schön was.
Mein Name ist Simone Henze vom Tibethaus Deutschland hier in Frankfurt. Ich bin Mitorganisatorin der Dalai Lama-Veranstaltung und möchte mich jetzt ganz herzlich im Namen der Veranstalter bei Silvia Wirzel und Alfred Weil bedanken für diesen wunderbar lebendigen Dialog zu den grundlegenden Fragen des Buddhismus und der Meditation. Also es war wirklich ein wahrer Genuss und wir haben das, glaube ich, alle sehr zu Herzen genommen, was ihr uns heute gesagt habt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, dann war es das.
Guten Nachhauseweg.